Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Wir sind heute wieder für euch im Ausschuss gewesen. Wir, das sind Felix Bezin, das bin ich.
Und Jonas Schönfelder, das bin ich. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni 2015 und wir wollen euch einen Einblick darüber verschaffen, was in der heutigen Sitzung passiert ist. Deshalb hört ihr zuerst Statements einiger Politiker und im Anschluss eine Gesprächsrunde, die wir direkt nach der öffentlichen Sitzung aufgezeichnet haben. Dazu haben wir mit denselben Leuten wie gestern gesprochen, nämlich Daniel Lücking, Stella Schiffczyk und André Meister.
Der Tag fing diesmal wieder mit einer nicht öffentlichen Beratungssitzung an. Hier ging es erneut um die Einsetzung einer Vertrauensperson im Ausschuss. Diese soll ja laut konkretem Vorschlag des Kanzleramts von gestern stellvertretend für die Ausschussmitglieder in die sensible Selektorenliste exklusiv Einsicht erhalten. Die Große Koalition hat dazu heute einen offiziellen Antrag gestellt. Gleichzeitig kursierten erste mögliche Namen über die Presseverteiler, noch bevor diese Thema im Ausschuss gewesen sein sollen. Das bewertete die Opposition kritisch und vermutete dahinter eine bewusste Kampagne, den Ausschuss zu beeinflussen. Was die Opposition dazu sagt, hören wir in einem ersten Statement von Martina Renner, der Obfrau der Linken.
Wie zu erwarten und wenig überraschend haben die Parlamentarier der Großen Koalition eben gerade einen Antrag vorgelegt, mit dem der Vorschlag der Bundesregierung, eine Vertrauensperson einzusetzen, Folge geleistet wird. Man muss schon so sagen, Folge geleistet ist das richtige Wort. Wir halten dieses Verfahren aus vielerlei Gründen für rechts- und verfassungswidrig, weil es eben die besonderen Rechte des Untersuchungsausschusses, aber auch der Opposition tatsächlich aushebelt. Die Namen laufen draußen über die Agenturen und nicht im Untersuchungsausschuss. Das ist übrigens auch eine Missachtung des Parlaments, dass hier permanent Dinge durchgestochen werden, und zwar nicht von Seiten des Parlaments, sondern von ganz anderen. Wir glauben, im Hintergrund orchestriert die Bundesregierung das, was in diesem Untersuchungsausschuss passiert. Nicht nur, dass dieser Antrag heute quasi den Geist der Vorlage der Bundesregierung atmet. Wir glauben auch, dass die Personalfindung in enger Abstrafe mit der Bundesregierung passiert und dass das, was gerade über draußen gespielt wird, tatsächlich immer eine Vorbereitung dessen ist, was dann im Untersuchungsausschuss zu passieren hat. Wir sind nicht die Zuarbeiter der Bundesregierung. Bei der Aufklärung dieses BND-Skandals, Selbstaufklärung durch die Bundesregierung, ist all die Jahre gescheitert. Wenn wir uns die vielen Fälle von Rechtsverstößen im Bundesnachrichtendienst ansehen, dieses System der fehlgeleiteten Selbstkontrolle kann nur unterbrochen werden, wenn jetzt der Untersuchungsausschuss, das Parlament, die gewählten Abgeordneten in die Lage versetzt werden, diesen Spionageskandal aufzuklären. Wie groß muss der Spionageskandal eigentlich sein, dass man zu diesem abwegigen Verfahren kommt? Was steht in den Selektorenlisten? Wir haben gestern gehört, dass dort auch möglicherweise deutsche Politiker aufgefunden wurden. Was ist eigentlich der Skandal und wer hat hier Angst um seinen Stuhl? Das ist die Frage der Stunde und die muss beantwortet werden und die kann nur beantwortet werden, wenn wir als Parlamentarier unsere Arbeit machen können. Danke.
Auch Christian Fliesek von der SPD bezog Stellung zum Antrag. Den haben die beiden Fraktionen der CDU und SPD heute gemeinsam eingereicht.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben in der Beratungssitzung des Untersuchungsausschusses noch einmal die Entscheidung der Bundesregierung vom gestrigen Tage beraten. Ich sehe es als notwendig an, dass wir hier schnell vorwärts kommen, weil mein vordringlichstes Interesse ist, dass die Aufklärung in der Sache vorangetrieben wird. Aus unserer Sicht ist der Weg einer unabhängigen Vertrauensperson, einer unabhängigen sachverständigen Vertrauensperson grundsätzlich mal in einem ersten Schritt geeignet, hier die Aufklärungsarbeit voranzutreiben. Ich bedauere es ausdrücklich, dass die Opposition sich überhaupt nicht an der Frage, welchen Auftrag hat diese Person, welchen Fragen hat sich diese Person zu stellen, dass sich die Opposition überhaupt nicht daran beteiligt. Die Opposition hat auch angekündigt, dass sie sich nicht an der Namensfindung beteiligen möchte. Ich habe es angeregt, dass sich die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90, die Grünen und die Linke vielleicht das noch mal überlegen. Wir wären bereit, das in die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause zu schieben, die Entscheidung. Aber man hat angekündigt, dass man das gesamte Verfahren nicht mitgehen möchte. Man möchte klagen und deswegen will man sich auch nicht konstruktiv an diesen Punkten beteiligen. Ich bedauere das grundsätzlich. Ich habe Respekt davor, dass man die Frage beim Bundesverfassungsgericht klären lassen will. Das ist unbenommen. Aber ich hätte trotzdem erwartet, dass man so weit vielleicht dennoch sich einbringt, hier bei diesen Fragen, die noch zu klären sind.
Auch Konstantin von Notz von den Grünen bewertete noch einmal die aktuelle Lage sowie die Frage, wie lange die Aufarbeitung des Themas BND den Ausschuss noch beschäftigen könnte.
Ich wollte grundsätzlich zu dem Verfahren sagen, wir bedauern das sehr, dass das jetzt so weit gekommen ist. Es geht hier tatsächlich um den Versuch, das Parlament zu entmachten und zu umgehen. Auch wenn es den Abgeordneten von SPD und Union derzeit so vorkommt, als würden sie nie wieder in der Opposition sein, sage ich voraus, es kann passieren. Und die Rechte, die man hier abschafft, sind die Rechte, die einem morgen fehlen, wenn man selbst die Regierung, in denen dann vielleicht die Grünen beteiligt sind, kontrollieren will. Wir haben gestern Abend den Zeugen WO wieder nicht geschafft, weil wir eben sehr viele Fragen mit Herrn Schindler auch im nicht öffentlichen Teil noch hatten. Und insofern wird uns das Thema BND und dann auch Bundesamt für Verfassungsschutz auch in den Wochen nach der Sommerpause noch intensiv beschäftigen.
Nach dem Abschluss der Beratungssitzungen begann der öffentliche Teil des Tages. Dafür waren heute mit Thomas de Maizière und Klaus-Dieter Fritsche zwei hochrangige Zeugen geladen. Und die lassen wir jetzt einfach einmal von Christian Fliesek von der SPD vorstellen.
Wir haben heute im Untersuchungsausschuss eine sehr wichtige Sitzung. Wir haben, wenn Sie so wollen, zwei Zentralgestalten heute als Zeugen. Zum einen haben wir mit Herrn Fritsche jemand, der seit vielen Jahren an oberster Stelle bei der Geheimdienstarbeit in Deutschland tätig ist. Er ist aktuell der Beauftragte der Bundesregierung für die Koordination der Geheimdienste. Er war vorher 4 Jahre Staatssekretär im Bundesinnenministerium und war davor zuständiger Abteilungsleiter in der Abteilung im Bundeskanzleramt, die für die Aufsicht über die Geheimdienste zuständig ist. Also insofern ist er für einen ganz wesentlichen Zeitraum unseres Untersuchungsausschusses ein hochinteressanter, wichtiger Zeuge. Er wird uns, ich denke mal, zu fast allen Fragen, die unseren Untersuchungsausschuss betreffen, Auskunft geben können und auch müssen. Uns interessiert natürlich ganz besonders die Frage, wer hat im Kanzleramt insbesondere wann etwas gewusst über die Tatsache, dass hier über Jahre hinweg vor allen Dingen amerikanische Suchbegriffe eingesetzt worden sind durch den BND, die gegen deutsche Interessen verstoßen, die eventuell in Bezug auf Wirtschaftsspionage ausgerichtet waren, die dazu geführt haben, dass man beispielsweise auch Regierungsmitglieder anderer europäischer Staaten am Ende dann tatsächlich überwacht hat. Herr de Maizière ist heute der zweite Zeuge im Untersuchungsausschuss. Er war von 2005 bis 2009 Chef des Bundeskanzleramtes und somit der oberste Aufseher über die deutschen Geheimdienste. Und auch dort stellt sich die Frage, was hätte das Bundeskanzleramt in diesem Zeitraum über diese Sachverhalte wissen müssen. Sie wissen, es sind in diesem Zeitraum entsprechende parlamentarische Anfragen auch immer wieder gestellt worden. Und es gab damals die Antwort, dass das Bundeskanzleramt keine Anhaltspunkte für eine Wirtschaftsspionage hat. Das sind die Antworten, die man den Parlamentariern gegeben hat. Und wir müssen einfach heute nachhaken, ob man damals diese Antworten nach bestem Wissen und Gewissen tatsächlich gegeben hat oder ob man dort damals tatsächlich Sachverhalte, die man vielleicht schon zur Kenntnis hatte oder die man hätte kennen müssen, einfach ignoriert hat oder, ich sage mal, nicht entsprechend richtig bewertet hat.
Nach ca. 9 Stunden Zeugenanhörung bis knapp 22 Uhr haben wir uns wieder in der gleichen Runde wie gestern schon zusammengefunden, um den Tag auszuwerten. Wir waren mal wieder hörbar ausgelaugt nach einem langen Tag und vielen auch diffusen Eindrücken. Aber hört einfach selber rein.
So, wir sind jetzt hier draußen vorm Paul-Löbe-Haus. Es ist Donnerstag, der 18.06. Wir haben jetzt kurz nach 10 Uhr abends, ist schon dunkel. Bis eben war die öffentliche Sitzung des Geheimdienstuntersuchungsausschusses mit den heutigen Zeugen Klaus-Dieter Fritsche und Thomas de Maizière, die beide von 2005 bis 2009 im Bundeskanzleramt tätig waren. Fritsche als Abteilungsleiter 6 und Thomas de Maizière als Kanzleramtschef. Wir haben jetzt die gleiche Runde wie gestern mit André Meister, Daniel Lücking, Stella Schiffczyk, richtig ausgesprochen hoffentlich, und Felix Bezin und mir, Jonas Schönfelder. Und genau, wir wollen jetzt nochmal kurz das Ganze so ein bisschen zusammenfassen, sofern wir das können.
Vielleicht für alle Hörer, die zum ersten Mal dabei sind. André, für was bist du hier? Was machst du?
Ich schreibe auf netzpolitik.org und schreibe für diesen Ausschuss ein möglichst umfassendes Live-Protokoll von allen Aussagen, weil ja leider öffentliche Aufnahmen verboten sind.
Ja, Daniel Lücking. Ich twittere unter Daniel Lücking, L-U-E-C-K-I-N-G und verbreite meine Berichte unter daniel-lücking.berlin oder halt auch manchmal im Neuen Deutschland, ein Bericht pro Woche. Ja, und ich begleite auch den NSA-Untersuchungsausschuss seit letztem Jahr.
Ich bin Stella Schiffczyk, Grafikerin, und ich zeichne die Zeugen bei den Anhörungen, da Bild- und Tonaufnahmen nicht gestattet sind.
Ja, danke schön. Vielleicht so als Einstieg, heute haben wir beide Zeugen, die wie gesagt in dem entsprechenden Zeitraum, zu dem sie befragt wurden, im Bundeskanzleramt waren, die Schuld sozusagen von sich gewiesen und sagten, dass sie beide in der Zeit im Bundeskanzleramt keine Fehler erkennen konnten. Das passt eigentlich nicht so gut zu dem Gesagten in den anderen Sitzungen, weil der BND natürlich auch sich nicht nur die Schuld zuschieben lassen will. Oder wie siehst du das, André?
Auch irgendwo auf eine abstrakte Art und Weise ergibt das völlig Sinn. Der BND sagt, das Kanzleramt ist schuld, und das Kanzleramt sagt, der BND ist schuld. Der Ausschuss hat ja angefangen, kleine Lichter, Sachbearbeiter im BND anzuhören und hat sich dann hochgearbeitet bis zum Chef des BND. Ist jetzt im Bundeskanzleramt angekommen und dann nach der Abteilung 6, die für Geheimdienste zuständig ist, eben auch den Abteilungsleiter der Abteilung, jetzigen Geheimdienstkoordinator und eben den Chef des Bundeskanzleramts, den damaligen Thomas de Maizière, jetzt Innenminister. Und das war ganz bezeichnend. Der hat jetzt zum Schluss als allerletztes gesagt, die Schuld für die Selektorenfrage, auf was anderes wollte er sich nicht so wirklich einlagen, lag zu 100% beim BND. Das ist schon eine starke Aussage, denn der BND hat gesagt, ja nee, also das Kanzleramt hätte ruhig mal fragen können. Alles, was wir wussten, hätten wir denen auch gesagt, und das Kanzleramt hat schon, die wussten schon Bescheid und haben auch Fehler gemacht. Das zieht sich aber wie ein roter Faden durch den ganzen Ausschuss. Jeder zeigt mit dem Finger auf jeden anderen. Niemand hat von irgendwas gewusst. Niemand erinnert sich an irgendwas. Von Glotteik wusste der Minister de Maizière gar nichts. Von Aykonal hat er damals nur am Rande gehört. Auch Fritsche wollte es gar nicht so genau wissen oder hat es nicht so genau gewusst. Das zieht sich hier durch. Es ist ganz schön Gedächtnisverlust bei allen Zeugen festzustellen.
Du hast eben die Selektoren angesprochen. Da hat ja Thomas de Maizière heute auch gesagt, dass er da in seiner Amtszeit weder von dem Begriff Selektoren noch von dem Prinzip, also dass sozusagen Suchbegriffe in BND-Systeme eingespeist werden, da hat er keine Kenntnis von gehabt.
Er hat gesagt, abstrakt hat er davon irgendwie gewusst. Dann gibt es ja wieder die Problematik, was ist ein Selektor, was ist der Unterschied zu einem Suchbegriff, einem Suchmerkmal, einem Telekommunikationsmerkmal. Das weiß er alles nicht so genau, auch den Begriff Selektoren nicht, aber abstrakt hat er davon schon gehört und auch von dem G10-Filter. Und beide Zeugen heute haben gesagt, ja, also die G10-Filter, quasi die Filterung von deutschen Grundrechtsträgern, das hat der BND immer ganz genau genommen. Das haben wir in der Vergangenheit auch anders gehört, aber das war wohl das Wichtigste, das mit den europäischen Interessen und den neuen Selektoren, das haben die aber nicht so konkret gewusst, angeblich.
Das habe ich auch nochmal direkt, nicht Zitate, aber Feedback von ihm. Er kann sich zum Beispiel auch nicht an eine Metadatendebatte während seiner Amtszeit im Bundeskanzleramt erinnern, das habe ich mir so mitgeschrieben. Das war 2005, Oktober bis November 2009 unter Merkel 1. Denn wurde angesprochen auf X-Keyscore, der Begriff ist ja auch schon gefallen, da hat er erst rumgedruckst und dann vorsichtig gesagt, das Stichwort X-Keyscore mag in meiner Amtszeit gefallen sein. Ja? Und dann wurde er angesprochen, ob er was von bei den Selektoren von deutschen Politikernamen auf der Liste wusste. Und hat er wieder gesagt, nein, er wusste nichts von deutschen Politikernamen auf Selektorenlisten. Also wieder ganz viel Nichtwissen beziehungsweise vorsichtiges Zugeben. Ich weiß nicht, ob das Bände spricht, aber passt ins Bild auf jeden Fall.
Ich hätte noch was anderes, und zwar hat er heute gesagt, also sich an einem Punkt sehr klar ausgedrückt, und zwar hat er gesagt, dass dass Daten, die der BND im Ausland erfasst, die also bei Telefonnummern, wo +49, also die deutsche Länderkennung, oder bei E-Mail-Adressen, die auf DE enden, dass die auch im Ausland in jedem Falle ausgenommen werden, ohne Ausnahme. Für mich, wo ich jetzt noch nicht so lange den Ausschuss begleite, war das jetzt neu? Gab es so eine explizite Aussage dazu schon, oder war die jetzt wirklich neu?
Das kommt ein bisschen auf die Zeit an. Der hat ja auch gesagt, er hat das eingeführt, nachdem es ja Diskussionen mit dem BND gab. Das hat er ein bisschen verklausuliert. Ich glaube, es ging damals um den Fall Köbele, Spiegeljournalistin, die in Afghanistan vom BND überwacht wurde. Da gab es ja auch den damaligen BND-Untersuchungsausschuss 2005. Und danach hat eben er als Chef-BK gesagt, auch im Ausland darf der BND keine Telefonnummern mit +49 oder E-Mails mit .de am Ende überwachen. Der BND hat das anders gesehen und hat gemeint, ja, nee, auch ein Ausländer könnte eine GMXD-Adresse verwenden und die würden wir schon gern überwachen, bis wir das festgestellt haben. Das wäre aber ein riesen Schlupfloch gewesen, denn der BND stellt sich auf die Behauptung, also Metadaten sind sowieso erstmal nicht personenbezogen, bis wir wirklich festgestellt haben, dass eine bestimmte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder was auch immer alles noch so ein Selektor ist, kann auch Kreditkarten oder sonst was sein, eine MAC-Adresse, bis wir festgestellt haben, dass das einem deutschen Grundrechtsträger gehört. Da hat er ziemlich klar gesagt, das war vorher anders, aber Messier hat das zu seiner Amtszeit beendet.
Ja, also die deutschen Grundrechtsträger im Ausland sind heute nochmal als Problem mit genannt worden. Und zwar auch ein ganz griffiges Beispiel. Man muss da gar nicht fürchterlich kompliziert argumentieren. Ein Beispiel war heute sehr griffig, nämlich EU-Parlamentarier, die im europäischen Ausland leben. Wie will man die erkennen, wenn sie einen lokalen E-Mail-Provider benutzen und eine lokale Karte? Man muss sie erstmal mühsam herausfiltern und irgendwie in den Schutzbereich hereinbringen. Aber so als Fazit des gesamten Sitzungstages, wir haben heute Kommunikationsprofis bei der Arbeit gesehen. Das überrascht nicht wirklich, denn es sind Politiker bzw. Leute, die auf diesen Ebenen arbeiten und sich genau überlegt haben, was sie sagen und wie sie es sagen und was sie vor allen Dingen nicht sagen. Ich habe zunächst bei Herrn Fritsche gesehen, dass es von Aalglatt über Teflon jetzt noch die Steigerungsoption Fritsche gibt. Ja, also der kam sehr unnahbar, sehr unantastbar, sehr glatt rüber. Und genau, ich hätte mir echt nicht vorstellen können, dass man aus dem Menschen noch halbwegs Fragen oder dass man ihm halbwegs Fragen stellen kann, die ihn ein bisschen in Bedrängnis bringen. Das kam dann aber auch. Und selbst da war er auch wieder auf einer Taktik, dass er das dann leugnete oder dass das alles nicht wahr gewesen ist. Bei de Maizière sah es dann ähnlich aus. Wenn etwas nicht in seine Linie passte, dann lag es am Gegenüber. Dann war das der Herr Urlau, der nicht eindeutig in seinen Aussagen ist und sich immer sehr verklausuliert ausdrücken kann, was ja alle schon wissen. Und er kam nicht auf den Gedanken, dass er vielleicht sich wesentliche Fragen nicht gestellt hat. Und eigentlich hätte er ja heute auch, und da ist den Zuschauern echt was entgangen, die jetzt bei Herrn de Maizière nicht dabei gewesen sind, eigentlich wäre er heute im TV gewesen, wenn man dem Antrag der Grünen gefolgt wäre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich gesehen habe, wie er sich mit offenen Fragen in der Sitzung so geschlagen hat, wäre es bestimmt keine gute Idee gewesen, aus kommunikationstaktischen Gründen ihn ins Fernsehen zu bringen. Da hätte er nämlich sehr unsouverän ausgesehen, teilweise hat er sehr platt gewirkt, teilweise hat er sehr flapsig geantwortet und wenn ihm das vor laufender TV-Kamera passiert wäre, da wäre ein ganz anderes Bild vom Bundesinnenminister de Maizière entstanden, als man das so in der Öffentlichkeit normal zu Gesicht bekommt.
Wir haben ja schon gesagt, Stella ist auch hier, sie zeichnet immer die Zeugen, weil eben keine Bild- und Tonaufnahmen erlaubt sind. Während der Sitzung zeichnet sie und du hast dann natürlich einen besonderen Augenmerk auch auf das Visuelle sozusagen im Ausschuss. Ist dir da heute was aufgefallen bei den Zeugen? Du hast, glaube ich, schon im Vorgespräch gesagt, dass sie schwer zu zeichnen waren. Kannst du sagen, woran das liegt?
Ja, das lag, glaube ich, auch an dem flitschig-fritschigen, also ja, sehr, sehr aalglatt trifft es wahrscheinlich, also sehr wenig Kanten, die ich greifen konnte. Mir ist aufgefallen, dass wenn sich Fritsche an die Wand gedrängt gefühlt hat mit den Fragen, er auch definitiv eine sehr offensive, also als kompensierend dazu eine sehr offensive Körperhaltung hatte und sich dann wirklich abstützte, um irgendwie sich selbst Halt zu geben, den er irgendwie verbal nicht ausdrücken konnte. Ja, das ist, was ich zu Fritsche sagen kann. Zu
de Maizière hieß er.
Ja, schon, aber was hat der gemacht?
Ja, genau.
Außer Wasser getrunken.
Genau, er hinterlässt keinen Eindruck.
Wer war denn dieser Typ? Ihr habt die auch gesehen. Was hat er gemacht?
Ich konnte mir nicht so viel zum Gucken, aber wenn ich gucken konnte, dann fand ich Messier entweder recht souverän oder teilweise sogar gelangweilt. Hat irgendwie den Kuli gedreht und jetzt nicht so wirklich zugehört oder das wirklich mit totaler Intensivität verfolgt, was manche Abgeordnete ihm dann gesagt haben. Aber wenn ich gucken konnte, dann waren das ohnehin Phasen, wo ich dann auch mal gedacht habe, jetzt kann ich eine Pause haben. Vielleicht hat das der Minister ähnlich gesehen, keine Ahnung.
Mir aufgefallen war, das war aber nicht optisch, war, dass sowohl Herr Fritscher als auch Herr de Maizière, meine ich, immer wenn sie sich inhaltlich stark von den Aussagen der Abgeordneten distanziert haben, Herr Abgeordneter oder Frau Abgeordnete, den Satz begannen, wo man schon sofort merkt, okay, gut, jetzt kommt ein Konter. Das ist mir aufgefallen.
Ja, mir fällt auch noch gerade eine Frage ein, und zwar habe ich mir vorher, bevor Thomas de Maizière vernommen wurde, so überlegt, ich meine, speziell die CDU-Abgeordneten im Ausschuss, die sind natürlich direkt, also es ist die gleiche Partei, sie sind haben vielleicht im politischen Alltag öfters mit ihm zu tun, ich weiß nicht genau wie viel, aber ist vielleicht auch nochmal eine spezielle Situation. Habt ihr das Gefühl, dass da sozusagen eine besondere Zurückhaltung heute besonders jetzt bei den CDU-Abgeordneten geherrscht hat, oder war das üblich, die übliche, ja, vielleicht nicht ganz so harte Fragen stellen wie die Opposition?
Die Zurückhaltung der Union ist schlecht steigerbar. Insofern habe ich das heute auch nicht erkannt. Also die sind immer als Erste fertig mit den Fragen. Die stellen immer windelweiche Fragen. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass sie die noch nie vorher gelesen haben, die Abgeordneten, sondern einfach nur das nehmen, was sie von ihrem Stab präsentiert bekommen, und das vorlesen. Also ich habe jetzt nicht eine extra besondere Zurückhaltung erlebt, über die normale hinaus.
Also man ist es wirklich schon gewohnt, dass man durchaus auch für die Pinkelpause verschwinden kann, wenn gerade die CDU die Fragen stellt. Auch Herr Fliesek hat sich auf einen eher unkritischen Bereich heute beschränkt. Er hat einfach in die Zukunft gefragt, was der BND besser machen könnte, hat das sehr breit ausgewalzt, und da konnte Thomas de Maizière dann auch in seinen Empfehlungen eigentlich nichts verkehrt machen, weil es hat ja wirklich keine Substanz und keine echten Auswirkungen, wenn er darüber fabuliert, wo denn Probleme liegen könnten und was man in Zukunft besser machen könnte. Also insofern keine Überraschung bei der Kommunikationslinie der CDU und der SPD. Ich hätte mir gewünscht, dass die Grünen noch ein bisschen härter gleich zu Anfang an Herrn de Maizière rangegangen wären. Das wirkte im Einstieg recht windelweich, wurde aber später besser. Aber das war im Prinzip auch wie bei den anderen Sitzungen das normale Gefälle.
Ich habe noch eine Frage in Richtung Blame Game, wie wir es schon beobachtet haben. Ne? Also heute wurde er dem sehr festgenagelt und anscheinend Herr Fritsche ja auch. Wer denn nun Schuld hätte? Und es hieß ja von dem sehr auf jeden Fall 100% beim BND. Jetzt hat Frau Renner von den Linken noch am Ende das Fazit gezogen gegenüber der Presse, dass es diese Aussage ihn politisch nicht schützen kann, weil das Bundeskanzleramt als übergeordnete Behörde die Fachunrechtsaufsicht verletzt hat, wenn sie da steht und sagt, der BND ist zu 100% schuld. Wie bewertet ihr das im Hinblick auf die politische Verantwortung?
Ja, das Blame Game war wirklich eindeutig. Sowohl Herr Fritsche als auch Herr de Maizière haben sich darauf festgelegt, schuld ist der BND zu 100%, wie es de Maizière gesagt hat. Man übte keine Kritik am amtierenden BND-Präsidenten, der sich ja auch durchaus kritisch gegenüber seinem eigenen Dienst gegeben hat. Und auf wen man dann gefahrlos treten konnte, war der, der sowieso nicht mehr im Amt war und auch nichts mehr anrichten konnte. Man hat sich da so das schwächste Glied in der Kette ausgesucht. Ja, jemand, der sowieso schon raus ist aus dem Amt, den man dann hinterher mit der Verantwortung quasi belegt und sagt, der BND war schuld in diesen Jahren, da und da. Aber hey, wir sind ja längst weiter und machen ganz andere Dinge heute mit ganz anderem Personal. Das könnte man so als Versuch einer Themenentwicklung sehen, wie sie dann in den nächsten Wochen vielleicht kommt. Fair ist das nicht. Es zeugt auch vor allen Dingen, weil es so durchsichtig ist. Es wundert eigentlich niemanden, dass es so gelaufen ist. Es zeigt nur, dass wir halt bei dem Thema nicht das erfahren, was wirklich dahinter steckt, und dass die Aufklärung hoffentlich in der geschlossenen oder in geheimen Sitzung stattfindet, aber in der öffentlichen Sitzung, da macht uns die Regierung eine klare Ansage, das geht die Öffentlichkeit nichts an, das geht das Volk nichts an, das geht die Parlamentarier nichts an. Und das war heute wieder ein Beleg dafür.
Für mich war heute noch neu, dass Fritsche gesagt hat, dass die Bundesregierung einen Vorschlag zur Gesetzesreform vorlegen wird, noch in dieser Legislaturperiode. Bisher haben wir das nur von der SPD gehört, dass die SPD-Fraktion daran arbeitet. Die SPD-Fraktion hat am Dienstag ein Positionspapier zur Reform vorgestellt, in dem sie die Bundesregierung bitten, an einer Geheimdienstreform zu arbeiten. Fritsche hat heute für die Bundesregierung gesagt, dass das passieren wird. Das wird sehr tricky, denn erstens sehen wir ja gerade, wie gut schon allein die existierende Aufsicht und Kontrolle des Bundeskanzleramts gegenüber dem BND funktioniert.
Nämlich gar nicht.
Nämlich mehr schlecht als recht. Und zweitens, wenn die jetzt eben auch noch genau vor dem Hintergrund eine Reform des Dienstes machen, frage ich mich, inwieweit da wirklich substanzielle Verbesserungen kommen. Schon die SPD, die ja noch deutlich kritischer ist als die Union und als das Bundeskanzleramt, macht Vorschläge, die teilweise auf eine Legalisierung illegaler Praktiken hinauslaufen. Und wie das bei den Mehrheitsverhältnissen mit 82-prozentiger großer Koalition gegen eine Mini-Opposition erst recht im Zusammenspiel mit dem Bundeskanzleramt als bisherige Oberbehörde des BND zusammengehen soll, da sehe ich keine guten Aussichten auf eine wirklich substanzielle Reform des BND. Ich glaube, es läuft leider so wie bei fast allen Geheimdienstskandalen, dass die Geheimdienste danach mit mehr Ressourcen, mehr Rechten hinauslaufen, statt dass es eine wirksame Beschränkung gibt. Das war heute für mich neu die Ankündigung und das wird noch ein extrem wichtiger Kampf in der weiteren Legislaturperiode.
Und wir hätten fast die Diskussion um die Vertrauensperson vergessen, die heute eingangs hinter verschlossenen Türen geführt wurde. Und da hat sich bewahrheitet, womit wir gerechnet haben, nämlich dass über die Ausschussmehrheit dieses Mittel der Vertrauensperson ja de facto akzeptiert worden ist. Die Opposition sagt ganz klar, nein, das wollen wir so nicht haben. Und
die sagt, das ist verfassungswidrig.
Das ist verfassungswidrig. Die Klage ist auch auf dem Weg. Und man nimmt das jetzt zum Anlass aus Regierungskreisen, ihnen mangelnde Kooperation vorzuwerfen und zu sagen, naja, aber jetzt beteiligt euch doch wenigstens bei der Wahl dieser Vertrauensperson oder beim Finden dieser Vertrauensperson, was einfach nicht dran ist. Denn wir haben hier ein Instrument eingesetzt bekommen, was so nicht vorgesehen ist, was dem Parlament schadet, was der parlamentarischen Beteiligung und Kontrolle schadet und was mit Sicherheit auch, wenn die Klage dann läuft, als verfassungswidrig irgendwo eingesetzt oder angesehen wird. Es ist ein Spiel auf Zeit. Da läuft es darauf hinaus, was die Regierung machen will. Und sie drückt es mit ihrer Mehrheit im NSA-Untersuchungsausschuss durch und wird es auch mit der Mehrheit im Parlament durchdrücken, dass ja de facto diese Vertrauensperson irgendwann vorschlagen, mit Aufträgen ausstatten soll. Und egal, ob das jetzt im Parlament oder im NSA-Ausschuss passiert, das hat mit Kontrolle nichts mehr zu tun. Und das ist momentan eine echt gefährliche und eine echt traurige Entwicklung.
Ja, ich würde sagen, damit beenden wir es. Wir sind auch alle ein bisschen durch. Die Sitzung ging heute 9 Stunden etwa, also da hat man jetzt, glaube ich, das Bett verdient. Ja, vielen Dank euch allen, dass ihr Zeit hattet und dann schönes Wochenende schon mal.
Viel Spaß beim Schneiden.
Und auch von hier sagen wir Danke fürs Zuhören. Alle Links und weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite technische-aufklärung.de. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge, dann schreibt es gerne in die Kommentare zur Folge. Wir sind außerdem auf Twitter zu finden unter aufklärung-pod.
Wir berichten wieder von der nächsten Sitzung, diesmal erst am 2. Juli 2015. Nach dem Messier ist dann wieder ein Ex-Kanzleramtschef geladen, und zwar Roland Pofalla. Er hat es dank des Untersuchungsausschusses nicht geschafft, die Affäre wirklich für beendet zu erklären.
Außerdem wird auch noch Günter Heiß als Zeuge aussagen. Er ist Leiter der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt und somit für die Koordination der deutschen Nachrichtendienste zuständig.
Das ist die Position, die bis 2009 Klaus-Dieter Fritsche innehatte, der ja heute im Ausschuss vernommen wurde.
Und eine Sache, die uns noch am Herzen liegt, kommt rum. Der Ausschuss ist öffentlich, es ist total spannend. Wir sind alle die Öffentlichkeit, auch Jonas und ich haben genau so mal angefangen. Ich kann es jedem nur empfehlen, wir haben nur noch eine Sitzung und zwar die nächste vor der Sommerpause. Wer rumkommen möchte, schaut auf bundestag.de. Den genauen Link könnt ihr auch bei uns im Blog finden auf technischeaufklärung.de. Und ja, so viel von meiner Seite. Ich bin durch für heute, sag tschüss.
Tschüss auch von mir und bis in 2 Wochen.